Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspanel der BLM hier auf den Lokalrundfunktagen 2024. Wir haben im letzten Jahr hier an dieser Stelle schon den Nachhaltigkeitspakt Medien Bayern, wie er damals noch hieß, vorgestellt. Und wir wollen Ihnen jetzt hier heute ein Update geben, wie es weitergegangen ist mit dem Nachhaltigkeitspakt. Und ich kann Ihnen jetzt kein Pool und kein Eiswasser bieten, aber spannende Gäste und gleich einen tollen Impuls. Also schön, dass Sie trotz der fortgeschrittenen Stunde noch da sind. Und ja, es hat sich einiges getan beim Pakt. Der Nachhaltigkeitspakt heißt jetzt Nachhaltigkeitspakt Medien. Das heißt, er hat sich geöffnet bundesweit für Medienunternehmen mit Sitz auch außerhalb Bayerns. Wir haben den Leitfaden erweitert um das wichtige Thema künstliche Intelligenz und es sind natürlich neue Paktpartner dazugekommen. Also alles tolle Gründe, um heute hier ein Update zu geben. Mein Name ist Stefanie Reger, ich bin die Pressesprecherin der BLM und ich begleite Sie jetzt durch die nächsten 45 Minuten. Also ich habe es gerade gesagt, es hat sich viel getan beim Pakt, aber eins ist gleich geblieben und zwar der Kern des Pakts, nämlich dass Nachhaltigkeit für Medien gerade auch publizistische Verantwortung bedeutet. Das ist unverändert und ich will sagen, vielleicht oder sehr wahrscheinlich oder ganz bestimmt in Zeiten von künstlicher Intelligenz sogar wichtiger denn je. Ja, und wie passen publizistische Verantwortung und der Einsatz von künstlicher Intelligenz zusammen? Das kann Ihnen keiner so gut beantworten wie Dr. Thorsten Schmiege, der Gastgeber der Lokalrundfunktage, der Präsident der BLM und auch der Koordinator des Pakts. Bitte schön, Herr Dr. Schmiege.
Ja, vielen Dank, Frau Reger. Jetzt haben Sie mir eigentlich das Konzept schon weggenommen. Ich wollte jetzt erzählen, was ist neu. Ja, vielleicht, und es waren nicht alle letztes Jahr schon, glaube ich, hier, vielleicht fange ich nochmal ein bisschen an, weil viele fragen erstmal, warum gibt es einen Nachhaltigkeitspakt oder warum gibt es noch einen Nachhaltigkeitspakt? Da ist vielleicht das Thema künstliche Intelligenz ein ganz guter Einstieg. Ja? Was hat künstliche Intelligenz mit dem Nachhaltigkeitspakt zu tun? Ich finde sehr viel, weil wir das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht reduzieren auf das Thema Ökologie, sondern natürlich, wie Sie es eigentlich sowieso bei einem Nachhaltigkeitskonzept gehört, auch die Ökonomie und auch die sozialen Aspekte sozusagen berücksichtigt. Aber, und Frau Reger, auch das haben Sie mir vorweggenommen, es geht auch vor allem um publizistische Verantwortung. Ja? Es geht darum, können Medien, und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie sieht die Zukunft von Lokalrundfunk aus, die hängt unheimlich stark damit zusammen, ist das Vertrauen, was ja grundsätzlich in Lokalrundfunk da ist, kann man das erhalten und wie kann man sozusagen das nachhaltig entwickeln? Ja? Und da ist das, finde ich, das Thema KI ein sehr gutes Beispiel. Um es vorwegzunehmen, ich glaube, jeder, der sagt, man müsste KI verbieten oder nicht nutzen, der hat irgendwas missverstanden. Ja? Das ist so wie das Internet. Ja? Das ich kenne auch Zeitgenossen, das ist jetzt schon ein paar Tage her, aber die sagt, na ja, das Internet, das ist wie so ein Trend, das wird sich schon wieder verwachsen. Ja? Ich gehe fest davon aus, die KI ist nicht nur da, sie wird sich auch extrem weiterentwickeln. Das sehen wir bei diesen Schüben. Insofern ist gar nicht die Frage, ob man KI nutzt als nachhaltiges Unternehmen, sondern wie man sie nutzt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man schon die Chancen sieht, dass man das einsetzt, aber dass man das auch permanent hinterfragt. Na, was macht sozusagen KI, wenn unter meinem Markennamen eine Falschnachricht verbreitet wird? Ja? Das heißt, wenn ich nicht mehr die Kontrolle habe über eine KI, die ich anwende, dann führt das irgendwann dazu, dass alle sagen, die nutzen KI und denen kann man eh nicht mehr vertrauen. Das ist für mich keine seriöse Informationsquelle mehr. Und deswegen kann man da, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, dass man sagt, man muss sich ja, jetzt nicht auf eine bestimmte Nutzungsart schon festlegen bis ins Detail. Aber wenn man KI nutzt, muss man immer darüber Gedanken machen, was macht das mit mir, mit meinem Medium und wie wirkt sich das tatsächlich nachhaltig auf meine Wahrnehmung an? Insofern haben wir, glaube ich, und ich brauche jetzt gar nicht auf den heutigen Tag Bezug nehmen, es waren so viele Panels mit viel intelligenteren Menschen, die auch viel mehr Erfahrung mit KI haben, die haben ein bisschen was erzählt, glaube ich, vor allem über die Chancen von KI. Ich will jetzt auch nicht nur die Risiken erwähnen, aber ich will darauf hinweisen, wenn man sozusagen neue Technologien anwendet, dann muss man da auch immer sozusagen vom Ende her denken und sich auch über die Folgen Gedanken machen. Und das ist im Letzten der Kern, dass man bei allem, was man als Medienunternehmen tut, so ein bisschen die Folgewirkungen ein bisschen mal betrachtet. Und das ist, glaube ich, auch, und da würde ich jetzt ein bisschen auch nochmal den Nachhaltigkeitspakt in seiner Genese, in seiner Vita vorstellen, dass wir uns ja eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren, Frau Schmieder, da haben wir zusammengesessen und und da war Frau Kümmel noch, glaube ich, in anderer Funktion, da haben wir noch drüber gesprochen. Ist doch blöd, dass jeder sozusagen das Thema Nachhaltigkeit anders oder für sich angeht, ja, und eigentlich immer sich selber die gleichen Fragen stellt. Ja. Das ist also verrückt, aber die Idee war damals, dass man sagt, man müsste gerade für Medien das Thema Nachhaltigkeit besser vernetzen. Ich gebe auch zu, es gibt ganz offizielle sag mal Zertifikate oder Mechanismen, die das Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen unter die Lupe nehmen, aber eben nicht für Medienunternehmen. Und das war immer unser persönliches Anliegen, dass wir sagen, was macht Medien so besonders? Es sind halt keine Schrauben, die man produziert, sondern es ist Vertrauen, das man transportiert. Es ist Informationen, die auch für die Gesellschaft wichtig sind. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich erstmal mit Interessierten vielleicht austauscht, ja? auch schaut, wie weit kommen wir, wie wollen wir so ein Konzept angehen? Hatten dann, also das war für mich eigentlich ganz, ganz interessant, egal mit wem man gesprochen hat, alle waren sofort bereit und offen, das zu tun. Ja. Bis hin auch zur Landtagspräsidentin, die uns als Schirmherrin zur Verfügung steht. ProSieben, selbst Amazon Prime hat da gar nicht lange gebraucht, sondern gesagt, ja, das ist für uns ein wichtiges Thema im Unternehmen. Wir wollen uns auch aktiv einbringen. Aber, und das war uns auch wichtig, wir haben den Bayerischen Journalistenverband auch an Bord gehabt. Wie wirkt sich sozusagen Nachhaltigkeit auf das Tätigkeitsfeld von Journalisten aus? Aber auch zum Beispiel Wissenschaftler eher mit, sag ich mal, medienwirtschaftlichem Hintergrund oder mit dem medienethischem Hintergrund. Also es war so ein bisschen die Startcrew, mit der wir dann gestartet sind. Und dann haben wir tatsächlich bis ins Detail uns mal angeschaut, was sind denn die Fragen, die man sich bei der Nachhaltigkeit stellt. Nicht, dass wir dann sagen, die muss jeder gleich beantworten. Das hätte nämlich bedeutet, dass Amazon Prime das Gleiche leistet wie RFO. Ja? Und das ist, ich meine, das ist, glaube ich, jedem klar, dass ein kleines Unternehmen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, andere Möglichkeiten oder vielleicht auch weniger Möglichkeiten hatten, als es ein großes Unternehmen ist. Oder wenn ich über eine Plattform rede, wir hatten auch Vodafone, ist ja auch ein Gründungspaktpartner, die können über das Thema Energieeffizienz in der Plattform ganz andere Hebel ansetzen, als es ein kleiner Radiosender ist aus dem Münchner Raum, also Ego FM in dem Fall. Und deswegen wollten wir bewusst Fragen stellen, und dazu auffordern, diese Fragen erstmal aus seinem Unternehmen heraus zu beantworten, ohne aber von vornherein zu sagen, es gibt ein Mindestniveau und nur dann dürft ihr dabei sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Erfolgsrezept, ja, man auch selber merkt, ja, wenn man sich damit beschäftigt, das haben wir, glaube ich, die Erfahrung haben wir alle in unseren Institutionen gemacht, wenn man diese Fragen versucht im Haus zu beantworten, dann merkt man erstmal, wir fangen ja nicht bei Null an, da ist ja schon was, ne? Das ist jetzt wirklich, da existiert schon was, und umgekehrt kriegt man über die Antworten der anderen auch so ein bisschen Impuls, dass man sagt, ja stimmt, das können wir eigentlich auch machen, das ist jetzt auch nicht die Welt, da kann man sich ein bisschen was abschauen, und da haben wir am meisten über das Thema publizistische Verantwortung diskutiert, ja, da gibt es auch am wenigsten. Da haben wir, glaube ich, auch ein Stück weit Pionierarbeit geleistet. Ist aber für mich jetzt tatsächlich aktueller denn je. Ja, ich hatte es heute Morgen schon bei der Eröffnung gesagt. Wir sehen mit Sorge auf die Europawahlen, ja, die ja letzten Endes nur ein Ergebnis einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung sind, dass immer weniger Menschen sich sozusagen auch abgeholt fühlen von uns als Medien. Ja, ich sage jetzt uns immer verallgemeinert. Das sind natürlich im Regelfall auch die Anbieter. Aber wir uns natürlich verstärkt darüber Gedanken machen, was können wir denn tun, dass man wieder mehr sozusagen Vertrauen in die Medien steckt und damit im Letzten auch einfache Antworten, undifferenzierte Antworten, die einfach die Lebenswirklichkeit gar nicht widerspiegeln, dass man das so ein bisschen enttarnen kann. Insofern war das eigentlich so, ist das nach wie vor das Kernstück des des Nachhaltigkeitspaktes, weil wir da tatsächlich das Thema Desinformation zum Beispiel auch so ein bisschen in Fragen aufgenommen haben, auch was macht der technologische Wandel. Und da, wie gesagt, war uns im vergangenen Jahr oder ist nicht 2023, aber wir haben uns vor einem Jahr begonnen, tatsächlich uns erstmal damit auseinanderzusetzen, wie wollen wir KI aufnehmen. Ja, wir haben es jetzt sozusagen auch mit den Fragen versehen, die ich jetzt eben angerissen habe. Aber, und das fand ich auch so ein Aha-Moment, ja, dass dann auf einmal Anbieter aus anderen Bundesländern auf uns zugekommen sind. Wir hatten bisher immer den Anspruch für bayerische Unternehmen da sozusagen was anzubieten, ja, weil wir dachten, naja, wir sind ja nicht so einnehmend, dass wir dass sowas gleich auch in Baden-Württemberg oder sonst wo so ausbreiten. Aber das war auch ein Impuls, der kam aus dem Pakt selbst, aber auch von außen, dass man sagte, es ist ja verrückt, Medien machen doch nicht an irgendwelchen Landesgrenzen Halt. Und wenn man davon überzeugt ist, dann muss man auch bereit sein, sozusagen diesen Nachhaltigkeitspakt, diesen Gedanken tatsächlich anderen Unternehmen zu öffnen. Und wir haben jetzt tatsächlich seit Mai ist Baden-Württemberg mit dabei. Ja, es dauert natürlich mal ein bisschen, bis man sich auch auf dieses Thema eingelassen hat. Ne? Also auch wenn man sich damit beschäftigt, das ist auch Arbeit. Ne? Aber es ist tatsächlich, wir sehen, dass jetzt immer mehr Unternehmen dazukommen. Wir hatten im Herbst letzten Jahres GMX, web.de, ja, das ist ein unheimlich spannender Anbieter, weil die News-Aggregator sind. Ja, das ist also nicht nur Mails, sondern sie aggregieren auch Nachrichten. Und damit hat man tatsächlich einen sehr großen Einfluss, auch wie Informationen wahrgenommen werden. Also insofern ist das unheimlich spannend, auch was die einbringen. Ich möchte jetzt auch nicht RFO vergessen, das ist sozusagen der erste Lokal-TV-Anbieter. Die anderen folgen demnächst. Ja. Also insofern ist das auch keine Frage der Überregionalität, sondern einfach des Wollens und der Überzeugung, dass man da was machen möchte. Ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen. Sie merken, das ist ein Thema, was uns alle sehr, sagen wir, gepackt hat, ja, was auch im Übrigen, da könnte man jetzt auch viel drüber reden, auch im MBR haben wir da ja einen sehr intensiven Austausch mit dem Herrn Riese unter anderem, der auch sagte, das macht ja was mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn die sehen, da ist was, ja, wo man auch so ein bisschen die gesellschaftlichen Werte weiterbringen möchte, dann ist das wie so ein Empowerment auch der eigenen Belegschaft. Also insofern spielt das so dann diese Initiative dann auch das Thema soziale Nachhaltigkeit mit rein. Und deswegen haben wir uns dann auch eigentlich schon letztes Jahr entschieden, wir wollen das jetzt nicht nur so quasi ummoderiert lassen, sondern wir wollen eigentlich mal schauen, welche Ideen gibt es denn so, was Nachhaltigkeit angeht. Wir haben da, sagen wir, diesen Nachhaltigkeitspreis ausgelobt, ja, wo es wirklich tolle Vorschläge gab. Ja. Wir haben uns aber dann bewusst jetzt entschieden, jetzt in der aktuellen Bewerbungsrunde, vor allem nicht sagen, alles, was Nachhaltigkeit anbetrifft, sozial, ökologisch, wie auch immer, sondern vor allem den Schwerpunkt bei der publizistischen Verantwortung zu sehen. Insofern freuen wir uns über Bewerbungen. Ja, jeder, der hier vielleicht im Raum ist und sagt, da haben wir wirklich was Interessantes gemacht, ja, was auch dieser gesellschaftlichen Verantwortung gerecht ist, die Medien halt nun mal haben. Dass man sich damit bewerben kann. Und wer weiß, vielleicht gibt es dann Überraschungsgewinner, die wir auch wieder auf den Medientagen in München auszeichnen werden. Unser Ziel ist es, da auch wieder die Schirmherrin, Ilse Aigner, zu gewinnen. Die, und das ist, finde ich, auch Teil sozusagen dieser Geschichte, die wir keine Sekunde überzeugen mussten, die wirklich Feuer und Flamme ist und immer wieder gern dazu kommt, weil sie wirklich an das Thema glaubt und die Verantwortung aussieht. Das so als kurzer Impuls. Und dann würde ich jetzt sagen, Frau Reger, dann starten wir sozusagen die Diskussion.
Wir starten in die Diskussion. Ich glaube, mein Mikro ist jetzt an. Und ich darf meine Podiumsgäste und natürlich auch Herrn Dr. Schmiege hier zu mir bitten. Annette Kümmel, Alex Woldrich, Norbert Heimerl und Thorsten Schmiege. Bitte. Schön. Ja. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich will nur ganz kurz noch vorstellen, wer hier sitzt. Ich fange mal ganz außen an. Da sitzt Alex Woldrich. Er ist Programmchef von Radio Fantasy und moderiert dort die Nachmittagsshow und hat viele Jahre zuvor ganz lange Morningshows in diversen Sendern moderiert. Daneben Annette Kümmel. Sie war fast 30 Jahre lang bei ProSiebenSat.1 und hat dort auch zuletzt das Nachhaltigkeitsressort aufgebaut. Und heute ist sie als Geschäftsführerin der Media School Bayern hier. Herzlich willkommen. Ja, es darf applaudiert werden. Herr Dr. Schmiege, ist mir nicht böse, wenn ich ihn überspringe, weil ich glaube, er ist heute schon zahlreich bekannt und aufgetreten. Und direkt neben mir Norbert Heimal, ein, ja, Herr Dr. Schmiege hat es auch gerade schon gesagt, ich würde mal sagen, Lokalfernseh-Urgestein aus Bayern und schon seit 98 Geschäftsführer von RFO, Regionalfernsehen Oberbayern. Und Sie sind im September als erster bayerischer Lokalfernsehsender dem Pakt auch beigetreten, haben auch diesen schönen Hintersetzer für uns gemacht. Dafür auch, ja, vielen Dank. Alle Paktpartner engagieren sich mit dem Pakt, für den Pakt so gut sie können. Und ich würde sagen, wir starten in die Diskussion. Wir wollen jetzt erstmal im ersten Schritt nochmal genauer drauf gucken, wie lässt sich denn der Umgang mit künstlicher Intelligenz nachhaltig und transparent gestalten und später natürlich auch noch alle Fragen rund um den Pakt klären und gerne auch noch Ihre Fragen aus dem Publikum beantworten, wenn es denn welche gibt. Aber ich würde ganz gerne einsteigen, mit einer persönlichen Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, was war denn Ihr so persönliches Aha-Erlebnis in Sachen Nachhaltigkeit? Also Annette, ich tippe mal, du beschäftigst dich hier in der Runde schon mit am längsten mit dem Thema Nachhaltigkeit. Seit wann und warum hast du gedacht, da müssen wir jetzt was tun?
Also, das ist echt eine schwierige Frage, auch wenn ich mich mit diesem Thema schon sehr lange beschäftige. Ich wüsste die Initialzündung nicht mehr. Ich kann die Genese ein bisschen beschreiben und das erklärt auch die Besonderheit der Medien. Ich habe, es ist schon erwähnt worden, 30 Jahre für ProSiebenSat.1 gearbeitet, sehr lange im Bereich Medienpolitik und Lobbyarbeit. Und mein Verständnis der Rolle war immer, zu moderieren zwischen der gesellschaftlichen, regulatorischen Erwartungshaltung an private Medien, auf der anderen Seite aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. So, und jetzt hatte ProSiebenSat.1 eine lange Genese mit Hochs und Tiefs, was das Thema News, Nachrichten, relevante Inhalte hatte. Aber ich hatte das Glück, dann in einer Situation zu sein, wo ich gesagt habe, wir müssen mehr machen. Wir sind an einem Punkt, wo nur Nachrichten einfach nicht mehr reicht und wo es zur originären Aufgabe der Medien gehört, mehr zu tun. Und so sind wir in die Nachhaltigkeit eingestiegen. So, ich habe mich auch persönlich und privat der Nachhaltigkeit verschrieben. Ich bin mittlerweile auch freiberuflich Beraterin für Nachhaltigkeit. Also ich hatte viele Initialmomente, aber gerade für die Medien war es kein Initialmoment, sondern wirklich eine Genese. Und ich komme, Herr Schmiege hat es gesagt, wir kommen von den ESGs und von der sozialen Verantwortung, von der Governance-Verantwortung. Ich komme auch immer von den SDGs. Und wenn ich mir SDG, also den Ziele der Vereinten Nationen anschaue mit SDG 16, nämlich starke Institutionen und Demokratie, dann sind wir ganz schnell beim Thema demokratiefördernde Funktion von Medien bei Meinungsbildung und dann muss man sich mit Medien schon aus diesem Grunde damit befassen. Darüber hinaus, finde ich, hat jeder von uns, jede Institution, jede Gemeinde, jede Stadt die Verantwortung, mittlerweile mehr zu machen und an diesen vereinten Zielen zu arbeiten.
Herr Heimal, was war Ihr persönlicher Weckruf in Sachen Nachhaltigkeit?
Der sitzt da in der zweiten Reihe. Vielmehr die sitzt da, die Daniela Schmieder, WLM-Nachhaltigkeitsbeauftragte, exakt ein Jahr her. Und die hat damals eigentlich so diese Idee geweckt und hat mir einen Flyer zugesteckt mit dem Benedikt Schützenbaumer zusammen. Dann hat die Mutter, das wäre doch was für euch und ihr seid doch da irgendwie. Ja, und das lag dann da. Dann gab es irgendwann eine TV Bayern-Sitzung in Velburg, wo ich dann das immer noch so dabei hatte. Und das war die Idee, wo wir alle Lokalsender, also die Kollegen kommen hoffentlich zeitnah hinterher, sagen, ja, wir wollen da auch dabei sein. Aber was so die persönliche Wahrnehmung des Themas angeht, das wurde einem erst bei der Bearbeitung der Einstiegsfragen, um jedem mal die Angst zu nehmen, der jetzt drüber nachdenkt, da möglicherweise tätig zu werden, einzusteigen. Da geht es nicht darum, dass man ganz toll ausschaut. Das war so auch meine erste Befürchtung, so, oh, wir waschen uns alle green. Nein, da geht es eigentlich zunächst mal um eine Sachstandsbeschreibung, um eine Bewusstseinswertung. Was tun wir eigentlich schon oder was tun wir vielleicht nicht? Was könnten wir noch tun? Und in dieser Genese fiel uns auf, dass wir seit 20 Jahren als, glaube ich, einziger Lokalfernsehsender Regionalstudios im Sinne von Korrespondentenstudios betreiben. Und dann stellt man fest, naja, wir haben den Sender in Rosenheim, der Kollege sitzt im Studio im Berchtesgadener Land, namentlich Freilassing. Das ist ja ökologisch. Ja, der muss nicht von Rosenheim nach Freilassing fahren, um da irgendeinen Termin wahrzunehmen ins Berchtesgadener Land. Oh, das ist ja auch noch ökonomisch. Ja, das, was wir da Miete zahlen, ist tatsächlich günstiger, als wenn wir da mit dem Auto fahren würden. Drittens, es ist auch noch sozial, damit sind wir bei der dritten Komponente, weil der Typ muss nicht 20, 50, 100 Kilometer fahren jeden Tag. Der wohnt da und es ist publizistisch sinnvoll. Der Mann kennt sich da aus, der kennt den Bürgermeister, der kennt den Landrat, der kennt die Region, der weiß alles. Ja, und damit haben wir alle vier Punkte dieses Pakts eigentlich erwischt. Und das tun wir seit 20 Jahren. Also nichts Neues, also wir haben das nicht neu erfunden. Aber wir haben einfach festgestellt, ja, eigentlich ganz einfach. Und darum, die Schwelle ist vergleichsweise niedrig. Und der Appetit kommt dann beim Essen.
Wunderbar. Herr Woldrich, haben Sie schon Appetit bekommen oder beschäftigen Sie sich bei Radio Fantasy schon mit dem Thema Nachhaltigkeit?
Appetit ist ein guter Ankerpunkt, denn Norbert hat mich beim Mittagessen schon versucht zu überzeugen, jetzt endlich mal zum Nachhaltigkeitspakt zuzutreten.
Daniela Schmieder des heutigen Tages.
Und tatsächlich ist es schon etwas, was mich heute getriggert hat. Das klingt schon sehr spannend, vor allem um nochmal kurz auszuholen, wie bin ich angefragt worden, weil wir vor zwei Jahren oder die Jahre davor sehr viel für Nachhaltigkeit getan haben im Umweltbereich. Wir haben im Programm von Radio Fantasy den Nature Monday eingeführt. Wie ging das damals? Wir haben uns überlegt, Mensch, wir sollten was für Nachhaltigkeit tun. Jeder macht was. Das war damals mehr Trend als jetzt. Und dann haben wir uns gedacht, naja, aber jeder macht immer irgendwas für Nachhaltigkeit. Da machen wir halt nicht nur einen Tag, da machen wir zwei. Ach komm, mach eine Woche. Und dann jetzt Moment. Nachhaltigkeit heißt, dass wir nachhaltig etwas tun. Und zwar nicht nur an einem Tag, sondern jede Woche. Und dann ist daraus der Nature Monday entstanden. Den haben wir roundabout zwei Jahre lang durchgezogen. Haben netterweise dafür auch einen Preis bekommen vor zwei Jahren hier. Und deswegen ist Nachhaltigkeit etwas, was uns immer umtreibt, aber eben nicht nur bei Natur, sondern bei allem. Es geht von Natur hin bis über die Personalführung. Wie kann sich ein Mensch nachhaltig sicher fühlen bei uns? Wohl, geborgen, ist man als Programmchef immer für ihn da. Dann geht es weiter hier mit KI, was ja unser Thema sein wird. Wie kann man das nachhaltig integrieren, ohne Gefahr zu laufen, hier irgendwelche publizistischen Regeln hier zu missachten und plötzlich Fake News in die Welt zu treiben. Deswegen, ich bin schon ganz dicht davor, wenn jetzt das ein gutes Podium wird, dann kann ich im Anschluss unterschreiben.
Also wir geben alles.
Ich muss erst mal einen Fragebogen ausfüllen. Kann das ChatGPT machen?
Das ist eine gute Frage, das habe ich nicht ausprobiert.
Herr Dr. Schmiege, ich kann mich noch erinnern, als Sie BLM-Präsident wurden, hieß es dann auf einmal, ja, wir machen jetzt einen Nachhaltigkeitspakt Medien. Ich konnte mir da erstmal auf den ersten Blick gar nichts drunter vorstellen. Wie sind Sie darauf gekommen, dass es einen speziellen Nachhaltigkeitspakt für Medien überhaupt braucht?
Ja, das war eigentlich eine Diskussion in der BLM, weil es verschiedene, ja, sag ich mal, auch Studien gab, die auch so ein bisschen festgestellt haben, das Vertrauen in klassische Medien lässt nach. Wir haben auch, woran liegt das? Und dann kommen wir natürlich auf, sag ich mal, auch, es gibt schwarze Schafe, ja, die vielleicht auch ganz schnell was verbreiten und das sich dann im Nachhinein als nicht zutreffend rausstellt. Ne. Da verliert man tatsächlich relativ schnell das Vertrauen. Gleichzeitig sind wir natürlich als Regulierer, ich meine, wir tun schon viel in der Richtung Medienkompetenz, wir haben schon was in unserem Baukasten, aber man kann natürlich nicht hart regulieren und sagen, wir machen jetzt irgendwie bei den Inhalten, sag ich jetzt mal, hauen wir rein. Ne. Deswegen ist die Idee gewesen, wie kann man das nicht umdrehen, dass man sagt, wir wollen eigentlich die Unternehmen dafür sensibilisieren, dass sich das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch im Hinblick auf ihr
täglich Brot sehen, ne? Also nicht nur an einem Tag, sondern wirklich an jedem Tag, dass man, sagen wir auch das Thema Ökologie, ja, das will ich jetzt nicht kleinreden, aber dass man das Thema Nachhaltigkeit einfach größer sieht, ja. Was macht Lokalrundfunk aus, ja, oder Medien aus, und warum brauchen wir in 5 Jahren auch noch diese Medien? Und das war so die Idee. Dann gab es ein längeres Telefonat, ja, das war für mich so nochmal so eine Bestärkung, wo man wirklich so, das Gefühl, oh, jetzt wie, ja, hören wir mal die Nachhaltigkeitsbeauftragte von ProSieben, die würde uns wahrscheinlich da irgendwie einen Vogel zeigen oder sowas, ne? Und das war genau das Gegenteil, es war wirklich so eine Eigendynamik. Das heißt, wir müssen da was zusammen machen. Das ist nicht, also das muss mehr sein, ne? Also nicht nur hier für euch, sondern das muss einen größeren Maßstab kriegen, ja. Einfach aus dem gemeinsamen Gefühl heraus, Medien sind halt keine Schrauben, ne? Und dann ging das los und dann hat man irgendwie sich immer mal wieder ausgetauscht und das wurde dann größer und egal mit wem man gesprochen hat, man merkte, da ist so, es ist relativ leicht, die Leute anzutriggern, ne? Weil sie genau die Lernkurve hinlegen, die jetzt Herr Heimann auch geschildert hat. Beschäftigen sich, da stellt man fest, ich bin ja gar nicht so wenig nachhaltig, wie ich dachte. Ja? Ich kann aber noch besser werden. Ne? Es gibt schon Punkte, wo man auch feststellt, ja, nee, da können wir nochmal nachlegen. Und das finde ich das Interessante, dass man auch mit kleinen Schritten starten kann und trotzdem das so eine große Wirkung entfaltet.
Nette, ich sehe schon.
Genau, ich wollte nur eine Sache ergänzen und im Grunde alles mit unterschreiben. Aber ich glaube, was der Vorteil ist, und deswegen sind wir so schnell ins Gespräch gekommen von diesem Pakt, ist, dass man in den Austausch kommt. Weil es ist nichts schlimmer, als in Sachen also Nachhaltigkeit als Marketing-Tool zu sehen und damit in den Wettbewerb zu treten, sondern es hilft, wenn wir voneinander lernen. Und so wie es Herr Heimann geschildert hat, jeder in seinem Haus wird, wenn er eine Bestandsaufnahme macht und sieht, was er an CSA-Maßnahmen hat, was er an Compliance-Themen vielleicht schon hat, wird er sehen, es sind erste Schritte sowieso schon gemacht. Und die dann strukturell weiter auszubauen, ist keine große Hürde. Das ist nicht so schwer. Und dann kann man sich miteinander austauschen und fragen, wie hast du es gemacht? Und dafür ist der Pakt extrem hilfreich. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir dich auch noch mitnehmen.
Sehr schön. Wir erhöhen den Druck und machen gleich mal weiter. Wir wollten uns ja ein bisschen auf das Thema publizistische Verantwortung und künstliche Intelligenz so stürzen. Und meine Frage wäre tatsächlich jetzt mal bei Radio Fantasy, ich nehme an, ihr arbeitet auch schon mit KI, andererseits ja, die Verantwortung, wie nutze ich das und so weiter. Also was bedeutet für Sie publizistische Verantwortung, gerade auch mit Blick auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Radio wie Radio Fantasy?
Für mich bedeutet das vor allem, die Mitarbeiter mit an die Hand zu nehmen und zu zeigen, was kann KI und was kann KI nicht. Und da muss ich auch selber sagen, am Anfang habe ich einfach mal losgelegt, wie wohl jeder, schau mal, da ist ChatGPT, jetzt hau mal da ein paar Infos rein. Und ich selber bin da auch drauf reingefallen. Ich weiß noch, da gab es vor einiger Zeit national großen Bankraub oder so ähnlich. Und ich habe mir gedacht, hey cool, ich suche jetzt für Radio Fantasy, Augsburger Gegend, die 5 top kuriosen Verbrechen, Diebstähle, whatever, aus Augsburg raus. Und da kamen richtig tolle Sachen. Ich dachte mir, super. Und ich habe das, glaube ich, damals auch schon gleich dem Team weitergegeben. Und dann habe ich es mal richtig durchgelesen. Und dann dachte ich mir, wir haben eine Lokalredaktion. Und ChatGPT weiß aber, was wir nicht wissen, dass im Februar eine komplette Straßenbahn geklaut wurde. Und dann habe ich mal nachgeforscht, oder wir alle haben nachgeforscht, und festgestellt, es war halt erfunden, weil wir haben heute ja schon in einem Panel gehört, ChatGPT wird immer jedem gefallen. Und wenn es dann keine Lösung gibt, wird man halt kreativ und erfindet. Und das war so auch für mich, da sind bei mir selber die Alarmglocken losgegangen, so einfach geht das nicht, einfach zu füttern und dann die Leute auch wild drauf loslassen, sondern die Leute muss man führen, man muss selber und auch jeder im Team lernen, wie kann man die Fakten, die vielleicht gar keine sind, überprüfen, sich dadurch aber wiederum auch nicht entmutigen zu lassen, weil KI, AI oder wie auch immer wir das nennen, ist natürlich eine sehr große Hilfe, auch was Recherche betrifft, was Abnahme betrifft, beziehungsweise Zusammenfassung. Also Zusammenfassung super, Recherche immer mit Gegencheck. Da bleibt einem gar nichts anderes übrig. Ich habe auch andere KIs mittlerweile ausprobiert. Perplexity zum Beispiel gibt Links zu den Quellenangaben. Aber auch da muss man überprüfen, weil diese Quellenangaben sind vielleicht das Hauptthema, aber das Detail ist wieder gar nicht drin und so selbst von Perplexity erfunden worden. Also deswegen die publizistische Verantwortung für mich als Programmchef ist, die Menschen sehr eng zu leiten, ihnen aber trotzdem die Vorteile schmackhaft zu machen, die es auch trotzdem, trotz allem ja offensichtlich da sind.
Annette, wie ist das bei der Media School Bayern? Da sind ja sehr viele sehr junge Leute, die, würde ich sagen, extrem heiß wahrscheinlich darauf sind, KI zu benutzen und wahrscheinlich auch nicht, ja, keine Berührungsängste haben oder vielleicht weniger Berührungsängste haben als viele, sag ich mal, aus einer bisschen älteren Generation. Wie handhabt ihr das? Was lernen die auch für den Umgang mit KI, gerade in der Balance auch mit publizistischer Verantwortung? Wie macht ihr das?
Also im Moment wird KI in der Media School situativ eingesetzt. Also wirklich noch zum Testen situativ. Wir haben auch noch nicht eine ganze Reihe an Lizenzen, die zur Verfügung stehen. Aber situativ werden ganz verschiedene Dinge genutzt. Ob das Text-to-Speech ist, um künstliche Stimmen zu erzeugen. Also Stichwort Pumuckl. Ob das Speech-to-Text ist, was uns im Grunde auch nachher für Nachhaltigkeit im Sinne von Diversität auch wahnsinnig hilft, weil wir sehr schnell bei barrierefreien Inhalten und leichter Sprache auf Webseiten sind. Text to Picture, der Präsident durfte heute unten im Livestream schon testen, ob er die KI-Bilder erkennt oder nicht erkennt. Er war sehr gut, kann ich sagen, besser als ich. Also insofern, wir setzen es ein, weil wir natürlich den jungen Leuten, den Studierenden, den Azubis eine Chance geben wollen, sich auszuprobieren, sich damit zu beschäftigen. Aber, und das sehe ich ganz genauso, das muss eng begleitet werden, das muss in die Ausbildung und ins Coaching integriert werden und vor allem aber am Ende, und das werden alle sehen, wenn sie sich auch mit dem Fragebogen beschäftigen, das Thema journalistische Grundsätze und Leitlinien ist ein ganz wichtiges. Und da, glaube ich, ist es wichtig, eben nicht Leitlinien von oben vorzugeben, sondern auch diejenigen, die sich ausprobieren, die jungen Leute mitzunehmen in die Gestaltung, weil nur so setzen sie sich noch stärker damit auseinander, was sind die journalistischen Grundsätze, wo sind die Risiken auch von der KI und wie können wir quasi die Probleme vielleicht doch auf Desinformation reinzufallen lösen, und wir müssen vor allem auch in allen Ausbildungen und auch in der Führung in den Unternehmen das Thema Pre-Bunking ganz stark in den Vordergrund nehmen, also Tools vermitteln, wie erkenne ich KI, wie kann ich tatsächlich verifizieren, auf welche Inhalte ich jetzt plötzlich eine Recherche weiter aufbaue oder vielleicht sogar eine Sendung oder einen bestimmten Content.
Herr Heimer, gibt es bei Ihnen, bei RFO, sowas wie Leitlinien für den Umgang mit KI oder wie handhaben Sie das Thema?
Wir reden an der Stelle über journalistisches Handwerk. Also da geht es einfach um Recherche, um wo kommt die Quelle her, wer ist es eigentlich. Ich wage zu behaupten, da ändert sich gar nicht so viel. Also ich habe, glaube ich, 1989 für die Redaktion irgendwann mal den 20-bändigen Meyer oder sowas gekauft, ja? Und den alle 3 Jahre neu, weil der ja dann veraltet war. Ja? Heute heißt es wahrscheinlich Wikipedia und den großen Meyer gibt's nicht mehr und den Brockhaus nur noch in antiquarischen Ausgaben und dergleichen mehr. Wir werden lernen müssen, auch mit KI umzugehen und dann die Spreu vom Weizen zu trennen. Also das Handwerkszeug als solches, glaube ich, verändert sich gar nicht so sehr. Man muss nur grandios sensibilisieren, weil diese Technologie halt grandios schicke Sachen erzählt. Von Tambahnen, die geklaut werden oder dergleichen mehr. Wobei sich das auch sehr verändert. Also zwischen erstem Frust, also ganz persönlich, erstell mal eine Biografie eines lokal bekannten Menschen in Rosenheim. Da waren, würde ich sagen, von 10 Fakten 8 falsch. Ja, definitiv. Furchtbar. Frust. Inzwischen sind von 10 Fakten 8 richtig und bei den anderen 2 weiß ich es nicht. Ja. Da beginnt dann die Recherche. Ja. Könnte sein, könnte nicht sein. Also diese Fragezeichen dann zu eliminieren, das wäre dann der Journalistenjob. Und der hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Nur schlimm an der Geschichte ist eigentlich tatsächlich, dass man Inhalte, wenn man das wollte, massenhaft innerhalb von Sekunden produzieren kann. Und wenn man dann die Verantwortung ablegt und das in die Welt posaunt, dann sind wir da bei den Themen, die wir vielleicht auch noch diskutieren, in Fake News und sonst wie heißen. Aber das ist ja nicht unser Thema. Unser Thema ist eigentlich zu sagen, wir wollen verlässlich, vertrauenswürdig, und das hat mit Handwerkszeug zu tun. Und das ändert sich nicht, die Tools ändern sich.
Herr Dr. Schmiege, Sie tauschen sich ja viel mit allen unseren bayerischen Anbietern aus. Sind die denn ausreichend sensibilisiert im Umgang mit KI oder kann die BLM da unterstützen oder was schlagen Sie da vor?
Na gut, deswegen gibt es auch die Lokalrundfunktage, ne, weil wir ja mal schauen, dass wir dann aktuelles Angebot schaffen. Man kann die ja nicht zwangsbeglücken, ja, aber umgekehrt, Angebote schaffen. Wir legen auch jetzt bei den Volo-Kursen viel Wert auf das Thema KI. Wir hatten auch, das war, ich sag mal, gar nicht so lange her, dass wir das Thema KI-Marketing angeboten haben. Das war also innerhalb von Sekunden hatten wir da mehr Anmeldungen als Plätze. Also wir versuchen da schon auch ein Angebot zu schaffen. Aber es ist, es gibt da auch nicht mehr pauschal, also es verändert sich auch so viel. Ne? Also da, wo man sagt, ja, das funktioniert eh nicht, ja, das ist, wie Herr Heimer sagt, das ist dann ein halbes Jahr später, funktioniert es verdammt gut. Ne? Es ist noch nicht perfekt und das ist, glaube ich, mit der Sensibilisierung wichtig, dass man alles, was man einsetzt, und das muss man gegenchecken. Ich kann jetzt aus der eigenen Erfahrung jetzt mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen. Wir haben jetzt sehr viel auf Content-Generierung geschaut. Wir nutzen KI auch in der Aufsicht in der BLM. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir haben ein Suchprogramm im Telemedienbereich, im Internet, das sucht sozusagen Seiten, verdächtige Seiten, aber auch andere Seiten durch und findet dann was. Ja, das wird dann in so ein Programm eingestellt. Das war, als es angefangen hat, ja, 80% falsch. Aber das Programm lernt. Also jedes Mal, wenn ein Mensch drüber schaut und sagt, ja, das ist ein Verstoß, dann weiß er, okay, das ist ein Verstoß. Und wenn er sagt, das ist kein Verstoß, versucht er, das an sozusagen Kriterien festzumachen. Das funktioniert immer besser. Aber das ist auch ein Phänomen, die Dinge, die sozusagen das Programm übersieht, also die Verstöße, die das Programm übersieht, die werden jetzt, davon kann es nicht lernen, ja, weil da kein Mensch mehr drauf geschaut hat, ne, sondern das ist einfach ja, übersehen worden. Die, sag mal, die falsch-positiven, davon kann es am meisten lernen, aber es müsste eigentlich vor allen Dingen von uns Beispiele kriegen, wo wir Verstöße gefunden haben. Und das tun wir jetzt händisch, indem wir unsere alten Fälle nehmen und sagen, das war ein Verstoß, lern davon, dass du vergleichbare Dinge vielleicht auch im Internet findest. Und da sind wir gerade, dass das immer besser wird, aber auf keinen Fall einen Menschen ersetzen kann, der zum Schluss immer die Entscheidung treffen muss, Verstoß oder nicht.
Annette?
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt und das ist auch das, glaube ich, was Herr Heimann gemeint hat mit, das ist journalistisches Handwerk. Am Ende ist die KI ein Werkzeug, aber die Journalisten und die Menschen müssen drüber schauen und müssen sie beurteilen können. Und dafür müssen wir Menschen befähigen und sensibilisieren. Ich glaube, das ist das A und O.
Ich kann vielleicht noch mal ein ganz anderes Beispiel, was gar nichts mit Publizistik zu tun hat, aber wirklich uns eine Zehnerpotenz nach vorne gebracht hat. Wir hatten ein Archivprogramm. Das war mehr oder weniger mittelmäßig. Und was wir gut gemacht haben, seit Menschengedenken fast in diesem Sender, dass wir alle Texte zu allen Beiträgen irgendwo archiviert haben, dass wir alle Berichte mit eindeutigen ID-Nummern, Sendedatum, Kürzel des Redakteurs, irgendeinem Namen, der dem Leser auch plausibel erscheint, ja, und irgendeiner kryptischen Nummer. Und mit dieser kryptischen Nummer verbindet eine KI jetzt unser komplettes Archiv. Das heißt, der Kollege Redakteur gibt einen Namen ein, Dr. Schmiege, und stellt fest, den haben wir schon dreimal interviewt. Und dann spuckt das Archiv diese diese Beiträge aus. Der Kollege Redakteur kann sich die an seinem Desktop sofort anschauen. Der drückt auf in den Kopierkorb bitte und hat die dann 5 Minuten spätestens später auf dem Arbeitsplatz und kann mit dem Archiv weiterarbeiten. Was hat er gestern gesagt? Was hat er vor 3 Jahren gesagt? Wie sieht's vielleicht morgen aus? Oder so. Also das ist völlig pragmatisch und vergleichsweise banal. Da hat uns aber die KI geholfen, dem Kollegen, der bei uns für die IT verantwortlich ist, das mit Bordmitteln, hemdsärmelig, schnell auf den Weg zu bringen. Und Grundvoraussetzung dafür, und da bin ich wieder beim Handwerk, ist, dass wir tatsächlich diese Disziplin hatten, diese Datenbank zu haben. Die sind halt irgendwo, diese Daten. Texte, Moderationen, Beiträge. Und das alles dann so KI-technisch zusammenzuführen, dass man auch mit einem Mausklick sofort den Text von damals hat. Mhm. Und das ist ein Riesensprung in die Zukunft. Oder in die Gegenwart zumindest mal.
Ich finde ja, das Spannende an KI ist, man sagt, das lernt so schnell dazu. Wir müssen auch die Lehrer sein. Man kann ja KI trainieren. Ich habe zum Beispiel einen Prompt für ChatGPT, da habe ich ChatGPT meine kompletten Moderationen analysieren lassen, wie ich einen Opener mache, der gleichzeitig ein Teaser zur Moderation ist. Alles in meinem Stil. Ich habe so ein, zwei Catchphrases in meiner Moderation, die sind jetzt auch mittlerweile immer dabei. Aber dann kommen irgendwelche Floskeln, die würde ich nie sagen, oder irgendwelche Dinge behaupten, die würde ich nie sagen. Dann kriegt die KI wirklich von mir eins auf die Finger und sagt, mach diese Floskel nie wieder. Ich bin kein Floskelmoderator. Dann als nächstes, schreib doch bitte als erstes die Moderation und such da den Cliffhanger raus für das Teasing. Also mach das Teasing danach. Und das lernt das. Vergisst manchmal komischerweise auch wieder. Das verstehe ich auch nicht, wie KI dann vergisst innerhalb eines Prompts und macht das 10 Moderationen später wieder ganz am Anfang. Wahrscheinlich ist es die pubertäre Phase der KI, die muss dann wieder gemaßregelt werden. Also das hilft schon. Deswegen, ich will auch ermutigen, es ist nicht so, wie wir alle gedacht haben, wir setzen uns an den Rechner, fangen an, geben einen Prompt, einen fertig. Das haben wir alle gedacht und dann kam die große Frustrationswelle, das ist ein Scheiß, das funktioniert nicht, da werden jetzt plötzlich in Augsburg irgendwelche Trambahnen geklaut, was gar nicht stimmt und so weiter. Lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, ich schreibe alles alleine. Nein. Sowohl die KI als auch das Team, als auch wir selber, die vorne dran sind am Team, wir müssen alle lernen und zwar permanent. Ich habe schon Nächte mit KI verbracht. Klingt komisch. Also ich habe schon Nächte damit verbracht, KI beizubringen, was ich mir darunter vorstelle. Und das funktioniert und es funktioniert immer mehr. Aber wir dürfen nie vergessen, wir sind die Lehrer und die Kontrolleure. Und dann funktioniert das. Es macht richtig Spaß, um nochmal, es klang gerade alles so ein bisschen negativ und oh, es reißt uns das Verderben. Nein, es macht Spaß auch. Wenn wir haben einen Prompt, wir nehmen eine Musikmeldung aus dem Internet. Das ist nicht nach uns geschrieben. Du lässt alle Bilder und machst einfach Copy-Paste, schmeißt den Prompt rein und wir kriegen automatisch eine Version, die ist so kurz, die ist à la Radio Fantasy, eine Music News für das Programm, Moderation und parallel dazu, der Text ist dann so lange für die Homepage. Der ist auch journalistisch sauber, da kann man drüber lesen, das passt alles, sind ja Informationen, die schon da sind, da muss nichts dazu erfunden werden. So, und jetzt, wenn wir kein Pressebild haben, können wir von der KI auch noch ein Bild generieren lassen, super, dann hast du in 2 Minuten diesen Artikel, der normalerweise eine halbe Stunde gedauert hat. Also lasst uns unsere Schüler lehren.
Frage, kennzeichnet ihr das Bild dann?
Ja, also auf der Homepage steht dann unten, wo normal Pixabay steht oder ja. Quelle Augsburg allgemein oder wie auch immer, da steht dann KI.
Ja, darum geht's. Da sind wir wieder bei Matiak. Ja.
Allerdings tatsächlich ist es schwierig, man muss da immer schön draufschauen, dass man nicht selber diese journalistische Schludrigkeit reinkriegt, sondern passt schon. Das ist schon auch das nicht so, da würde ich jetzt uns nicht aus der Verantwortung nehmen, dass das nicht vielleicht auch mal passiert. Und der nächste Step wird sein, ich überlege gerade so, wie wir vielleicht auch noch ein bisschen offensiver damit umgehen können, auf der Homepage auch mal einen Artikel zu veröffentlichen, wie gehen wir mit KI um, weil ich glaube, das haben auch unsere Hörer verdient, Transparenz. In 80% der Fällen ist KI nicht zu hören, also nicht als kreierter Ton. Auch das haben wir, auch das geht. Aber eben, dass die Hörer dann wissen, okay, da ist ein Artikel vielleicht, dass der KI generiert oder KI unterstützt uns, aber es gibt diese Grenzen.
Genau. Aber da finde ich, tut sich eine ganz spannende Frage auf, wenn man sagt, man hat KI-generierte Inhalte und wenn man so sagt wie ihr jetzt, wir kennzeichnen die auch und dann wissen wir seit ein paar Tagen, habe ich jedenfalls gelesen, dass das Vertrauen der Menschen da draußen, der Rezipienten heißen die gemeinhin, irgendwie bei KI-generierten Inhalten eher ablehnend dastehen. Frage, tut man sich dann, also die treibt uns um oder mich tatsächlich, tut man sich einen Gefallen mit der Kennzeichnung oder lässt man lieber das Bild weg? Ist es nicht wichtig genug? Oder man holt sich ein besseres und weiß, woher es kommt?
Okay. Da hätte ich jetzt tatsächlich eine Meinung dazu. Das kommt drauf an. Das muss man,
da war ich auch schon.
Ja, das muss man wirklich aber für sich entscheiden. Ja, die Frage muss man sich stellen. Das ist fast wichtiger, sich die Frage zu stellen, als dass man sagt, da gibt es nur eine Antwort drauf. Ne? Man muss das, glaube ich, auch abwägen, um welches Bild es geht, ja? Wie relevant das ist, ja? Wenn es jetzt wurscht ist, weil es ein Fantasiebild ist, dann wird es auch das Vertrauen nicht beeinträchtigen. Aber wenn es jetzt wirklich in dem Bild darauf ankommt, was wird dargestellt, und wenn man dann dazu sagt, aber das ist eigentlich nur die KI, das ist gar nicht wirklich passiert, dann verliert natürlich die Nachricht total an Glaubwürdigkeit.
Meine ich auch, ja.
Genau. Ich glaube, das Stichwort ist Glaubwürdigkeit an der Stelle. Ja. Und auch das ist journalistisches Handwerk zu hinterfragen, wo brauche ich diese Kennzeichnung, um glaubwürdig zu sein und wo ist sie vielleicht auch mal verzichtbar.
Richtig.
Ja.
Okay, also
genau,
ich würde...
Genau, das wollte ich ganz kurz noch eben dazu sagen. Das ist so, wenn du für Social Media ein Bild machst, das auch von Hand gezeichnet sein könnte, dann muss ich das nicht kennzeichnen. Mhm. Es geht nur darum, angenommen, wir würden ein Rathaus, das Augsburger Rathaus nachzeichnen, dann ist es eher, oder es würde irgendwie Fakten verändern oder die Stimmung komplett verändern, dann. Also das ist tatsächlich, gebe ich recht. Es ist auch sehr schwierig, deswegen einen Leitfaden zu finden, was ist richtig, was ist falsch. Da sind wir auch
noch. Nee, da sind wir wieder bei der Handwerksgeschichte. Ja. Genau. Also, es gibt ja immer noch die Gerichtszeichner, weil Kameras und Fotoapparate nicht zugelassen sind. Da sind wir bei dem gezeichneten Bild. Ja, man muss wirklich überlegen, was sagt das aus? Was ist da drauf? Was behaupte ich da darzustellen, wenn es ein Symbolbild ist für whatever? Ja. Dann ist es ja auch möglicherweise aus irgendeinem Computerbaukasten.
Also ich sehe schon, wir könnten uns jetzt noch das Ganze bis zum Abend weiter unterhalten, aber das Medienfest wartet ja schon. Und ich will an der Stelle mal einen Cut machen zum Thema KI, sondern ich wollte ja eigentlich noch auch dem Publikum Gelegenheit geben für Fragen. Aber ich glaube, Annette, du hast noch News mitgebracht in Sachen Pakt und Media School und die wollen wir jetzt natürlich auch noch hören.
Natürlich, weil also nachdem Herr Schmiege so nett erzählt hat, dass ich quasi, und so fühle ich mich ein bisschen im Telefonat, Mitinitiator oder Anschubfaktor dieses Pakt zwar, war ich sehr froh, als ich die Rolle in der Media School übernommen habe. Ich habe mit dem Team einen Workshop gemacht und habe da wahnsinnig viel intrinsische Motivation und ganz viel vorgefunden, was schon da ist. Und wir haben es jetzt wirklich strukturiert und kanalisiert und haben, ich glaube, gestern unseren Fragebogen abgegeben und sind sehr gerne beim Pakt dabei.
Ja, sehr schön, ich bin da. Genau.
Das und schon drauf. Genau.
Hat der Kollege in Rosenheim noch schnell eingefügt.
Okay. Gut, ich höre gerade, wir haben ja nur bis 6 Zeit und das ist schon fast 6. Also es ist jetzt sehr schnell vergangen, trotz der fortgeschrittenen Stunde. Ich wollte trotzdem noch die Gelegenheit geben, falls es jetzt noch eine wichtige Frage zum Pakt geht oder hier an unsere Panelistin, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit. Ansonsten sitzt hier auch meine Kollegin Daniela Schmieder, die alles weiß, rund um den Pakt und die nachher auch auf dem Medienfest sein wird und genau, alle Fragen noch beantworten kann. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, wir beschließen das. Wir machen beim Weißwein im Rathaushof weiter und ich danke Alex Woldrich, Annette Kümmel, Dr. Thorsten Schmiege und Norbert Heimerl hier, dass sie noch zu dieser späten Stunde hier auf dem Panel saßen und sich mit uns für das Thema Nachhaltigkeit engagieren. Und ja, wir hoffen natürlich, dass dieses Panel auch vielleicht den einen oder die anderen hier motiviert haben, dem Pakt beizutreten. Und ja, ich bin gespannt, was sich bis zu den nächsten Lokalrundfunktagen tut beim Pakt und freue mich jetzt, möglichst viele von Ihnen gleich noch zu sehen im Alten Rathaus und wünsche allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank. Ja.